Herzlich willkommen, ich bin Antje und bin Apothekerin und Ernährungsberaterin mit zusätzlichem Schwerpunkt auch auf Nährstoffe und Hormone. Und die allermeisten von euch haben ja bestimmt schon mal ein großes oder ein kleines Blutbild machen lassen. Und wir erleben immer in unseren Beratungen, dass viele dann gar nicht ganz genau wissen, was eigentlich diese Werte genau bedeuten und auch über die Gesundheit aussagen. Wenn zum Beispiel gesagt wird, bei ihrem großen Blutbild war alles okay, dann klingt das ja erstmal für die allermeisten so, als ob wirklich gar nichts fehlt. Und erstmal ist das natürlich auch wirklich gut zu wissen, dass diese Werte dann nicht auffällig sind. Aber es lohnt sich immer noch mal genauer zu schauen und auch noch mal andere Werte messen zu lassen. Besonders, wenn man schon ganz frühzeitig ein erhöhtes Risiko für bestimmte Erkrankungen erkennen möchte oder einfach gucken möchte, ob die lebensnicht wichtigen Nährstoffe einfach aus der Nahrung im optimalen Bereich liegen, damit zum Beispiel alle Stoffwechselvorgänge richtig gut ablaufen können und wir viel Energie haben und unser Immunsystem gut arbeiten kann. Zum Beispiel kann eine Person mit normalem Hämoglobinwerten auch immer noch einen Eisenmangel haben, der sich aber noch nicht in der Anzahl der roten Blutkörperchen manifestiert hat. Und deshalb gucken wir uns heute mal die Unterschiede zwischen einem kleinen und großen Blutbild an und welche zusätzlichen Laborwerte für verschiedene Lebensphasen und Bedürfnisse wichtig sind. In einem kleinen Blutbild erkennt man ja die Konzentration der roten Blutkörperchen und auch der weißen Blutkörperchen und der Blutplättchen. Und diese Werte können dann Hinweise auf Anämien oder Infektionen und Entzündungsprozesse geben. Allerdings ist das kleine Blutbild oft nicht ganz ausreichend, um schon ganz früh dann subtile Veränderungen im Stoffwechsel oder erhöhte Risiken für chronische Erkrankungen erkennen zu können. Zum Beispiel können sich Nährstoffmängel wie Eisenmangel oder eine hormonelle Dysbalance negativ auf den Stoffwechsel und das Wohlbefinden auswirken, schon lange bevor Auffälligkeiten dann im Blutbild sichtbar werden. Und ohne spezifischere Tests, wie zum Beispiel Ferritin zur Beurteilung der Eisenspeicher oder Hormonwerte, wie zum Beispiel Insulin und Schilddrüsenhormone, bleiben dann diese Risiken oft unentdeckt. Das heißt, wenn man eher das Ziel hat, Krankheiten schon ganz frühzeitig zu verhindern, reicht das kleine Blutbild alleine oft nicht aus. Ein großes Blutbild geht dann schon ein kleines Stück weiter und differenziert dann die weißen Blutkörperchen in Neutrophile, Lymphozyten, Monozyten, Eosinophile und Basophile. Das hilft dann, spezifischere Probleme zu identifizieren, wie zum Beispiel Infektionen durch Bakterien oder Viren, allergische Reaktionen oder auch Autoimmunerkrankungen zu erkennen. Aber auch das große Blutbild hat so seine Grenzen in der Präventivmedizin, weil es sich vor allem auf akute oder schon sichtbare Erkrankungen fokussiert. Und subtile Stoffwechselveränderungen, Insulinresistenz, hormonelle Dysbalancen, Entzündungsmarker oder Mikronährstoffmängel werden dann auch hier nicht erfasst. Aber die werden natürlich wichtig zu erkennen, weil damit das Risiko für chronische Erkrankungen frühzeitig erkannt werden könnte. Und man kann dann schon Maßnahmen ergreifen, um eben zu verhindern, dass diese Erkrankungen dann entstehen. Für eine präventivmedizinische Betrachtung ist dann eine weiterführende Labordiagnostik wie Hormonstatus und Nährstoffanalysen wichtig, um diese stillen Gesundheitsrisiken dann frühzeitig zu erkennen und gezielt gegensteuern zu können. In den Standard-Check-ups, die dann die Krankenkassen auch noch bezahlen, werden dann meistens noch Leberwerte, Nierenwerte, Cholesterinwerte und Blutzuckerwerte mitbestimmt. Aber für eine tiefergehende präventive Untersuchung wäre es sogar ganz gut, noch ein bisschen mehr zu messen. Das übernehmen dann die gesetzlichen Krankenkassen in der Regel nicht mehr, weil es hier nicht um Leben und Tod geht. Aber wenn man seine Gesundheit lange erhalten möchte, dann kann man eben andere wichtige Werte als Selbstzahlerleistung dann entweder direkt noch dazu nehmen oder eben auch unabhängig vom Check-up beim Arzt einfach auch separat messen lassen. Zum Beispiel beim Arzt oder direkt im Labor oder in speziellen Arztpraxen mit Schwerpunkt auf funktionelle Medizin oder Orthomolekularmedizin oder auch Präventivmedizin oder auch bei Heilpraktikern. Unser Kollege Alex zum Beispiel macht das auch bei uns hier in den Räumen hier in Berlin-Mitte. Und da haben wir eine Ernährungsberatung und das heißt, wir können dann auch vorab euch beraten, was zum Beispiel sinnvoll wäre, je nach Symptomen zum Beispiel auch. Und er kann dann das Blut abnehmen und an ein Speziallabor übergeben und danach können wir euch dann auch bei der Auswertung helfen. Ja, und dann kommen wir jetzt zu einigen wichtigen Werten, die man zusätzlich noch messen lassen könnte. Das Spektrum ist natürlich riesig groß, wenn man sich mal solche Anforderungsbögen von diesen spezialisierten Laboren anschaut. Man kann einen das schon ganz schön erschlagen. Und deshalb ist es natürlich wichtig, mit einem Experten zusammenzuschauen, was davon jetzt im individuellen Fall dann sinnvoll wäre. In diesem Video gehe ich dann eher auf so allgemeinere Werte ein, die im Check-up oder im Blutbild nicht erfasst werden, aber präventivmedizinisch eben sehr sinnvoll sind. Aber es könnte dann eben sein, dass für euch dann auch noch andere Werte sinnvoll wären, je nach Ernährungsweise und Befinden. Ein ganz wichtiger Wert, gerade für Frauen, Vegetarier und auch Jugendliche, ist das Ferritin als Speichereisenwert. Im Blutbild wird ja, wie gesagt, nur der Hämoglobinwert gemessen, um einen Eisenmangel zu erkennen. Der gibt dann an, wie viel Sauerstoff die roten Blutkörperchen transportieren können. Hämoglobin zeigt aber leider erst dann eine Anomalie an, wenn der Eisenmangel schon ziemlich weit fortgeschritten ist. Und deshalb ist der Ferritinwert da aussagekräftiger. Der misst dann die Eisenreserven im Körper und gibt dadurch viel früher Aufschluss darüber, ob eine Unterversorgung besteht. Und ein niedriger Ferritinwert kann dann also einen beginnenden Eisenmangel schon anzeigen, wenn der Hämoglobinwert oder auch andere Eisenwerte noch gar nicht so auffällig sind. Wer schon mal den Ferritinwert bestimmen lassen hat, dem ist vielleicht auch aufgefallen, dass der Referenzbereich bei diesem Wert dann bei den meisten Laboren eine unglaublich große Spanne hat. Die geht zum Teil von 15 bis 300 Nanogramm pro Milliliter. Und dabei ist es dann wichtig zu wissen, dass der Referenzbereich nicht dem Optimalbereich entspricht. Also Werte im unteren Referenzbereich können schon mit Symptomen eines Eisenmangels verbunden sein. Das liegt daran, dass die allermeisten Frauen mit regelmäßiger Menstruation zum Beispiel durch den Blutverlust eher sehr niedrige Eisenwerte haben und auch viele Jugendliche und auch Menschen, die kein oder die wenig Fleisch essen, schaffen es einfach oft nicht, genügend Eisen über die Ernährung zuzuführen. Und diese Werte dann, werden dann aber alle in die Festlegung von dem Referenzbereich mit einbezogen, nur weil sie eben oft vorkommen. Die Optimalwerte liegen aber deutlich höher bei Frauen so über 70 oder 80 Nanogramm pro Milliliter und bei Männern sogar noch ein bisschen höher und bei Sportlern ist der Bedarf sogar noch höher. Da sollten die Ferritinwerte dann mindestens 150 Nanogramm pro Milliliter sein. Wenn man jetzt feststellt, dass man nicht im Optimalbereich liegt, obwohl man sich ausgewogen ernährt, ist dann eine zusätzliche Einnahme von Eisenpräparaten sinnvoll. Spätestens natürlich auch, wenn man Symptome hat wie Müdigkeit, Haarausfall oder Konzentrationsprobleme. Und Eisen wird ja für den Sauerstofftransport im Körper benötigt und damit auch für die Energieversorgung jeder einzelnen Zelle. Und das fördert zum Beispiel auch das Immunsystem oder auch die Bildung von Botenstoffen im Gehirn, die unsere Stimmung und die Konzentration beeinflussen. Und ein niedriger Ferritinwert kann deshalb zu körperlicher Erschöpfung führen, aber auch mentale und emotionale Symptome können hervorgerufen werden, wie Konzentrationsprobleme oder Antriebslosigkeit oder auch depressive Verstimmung. Und deshalb ist es besonders wichtig, dass der Ferritinwert regelmäßig gemessen wird und dann eventuell durch gezielte Nahrungsergänzung dann auf den Optimalbereich angehoben wird. Und ein anderer ganz wichtiger Wert, den ich jedem ans Herz legen möchte, ist der Vitamin-D-Wert. Den muss man oft auch selbst bezahlen, aber es lohnt sich wirklich, um eine mögliche Mangelversorgung dann auch früh zu erkennen oder falls ihr schon Vitamin-D supplementiert, um einfach zu überprüfen, ob die Dosis ausreichend ist. Vitamin-D ist ja an ganz, ganz vielen Stoffwechselvorgängen beteiligt und streng genommen ist es sogar ein Hormon, das in fast jeder Zelle des Körpers wirkt. Und es spielt eine ganz wichtige Rolle für die Knochengesundheit, weil es die Aufnahme von Calcium und auch Phosphat in die Knochen reguliert. Das heißt, ein Vitamin-D-Mangel kann zu Knochenschwund und langfristig sogar zu Osteoporose führen und auch viele andere Folgen haben, weil Vitamin-D eben noch sehr, sehr viele andere Funktionen hat. Also es beeinflusst zum Beispiel auch das Immunsystem positiv, die Stimmung, die Muskulatur, auch die kognitive Gesundheit, das Immunsystem. Und eine optimale Versorgung mit Vitamin-D reduziert auch das Risiko für einige chronische Erkrankungen und für bestimmte Krebsarten. Außerdem unterstützt Vitamin D auch die Regulation von Entzündungsprozessen im Körper, was dann vor allem bei chronischen Erkrankungen oder auch bei Autoimmunerkrankungen eine große Rolle spielt. Und wie beim Ferritin gilt auch hier, der Referenzbereich deckt oft nur den absoluten Mindestbedarf ab und nicht die optimalen Werte, die wir einfach für unsere Gesundheit anstreben sollten. Der Referenzbereich für Vitamin D liegt ja meistens so zwischen 20 und 50 Nanogramm pro Milliliter. Aber als optimal gelten eigentlich Werte so zwischen 5 50 und 80 Nanogramm pro Milliliter. Besonders gefährdet sind natürlich alle, die tagsüber wenig Zeit in der Sonne verbringen, weil der Körper ja Vitamin D durch Sonneneinstrahlung theoretisch selber bilden kann. Aber in unseren Breiten reicht die Sonneneinstrahlung dann auch im Herbst, Winter und auch am Anfang des Frühlings noch gar nicht aus, um überhaupt genügend Vitamin D zu synthetisieren. Und wenn, dann müsste man auch im Sommer dann sogar auf Sonnencreme verzichten. Und auch ältere Menschen oder auch Menschen mit dunkler Haut haben häufig einen niedrigeren Vitamin-D-Spiegel, weil die Haut mit zunehmendem Alter oder auch höherem Melaningehalt weniger effizient bei der Vitamin-D-Produktion ist. Es gibt noch viele weitere Vitamine und Mineralstoffe, bei denen es sinnvoll ist, die Versorgung zu überprüfen, zum Beispiel beim Vitamin B12, bei vegetarischer oder veganer Ernährung oder bei der Einnahme von Medikamenten, die die Vitamin B12-Speicher reduzieren. Dazu zählen zum Beispiel Magensäureblocker oder auch Metformin. Und auch ältere Menschen sind oft von einem Vitamin B12-Mangel betroffen, weil die Aufnahme im Alter nachlässt. Ein anderes Beispiel ist auch Magnesium, das besonders bei Sportlern und bei viel Stress oder auch bei Menschen mit hohem Koffeinkonsum oft im Mangel ist. Und ein niedriger Magnesiumspiegel kann dann typischerweise mit Muskelkrämpfen in Verbindung stehen, aber auch Erschöpfung, Schlafprobleme können dann hervorgerufen werden. Und Magnesium ist einfach an über 300 verschiedenen enzymatischen Prozessen beteiligt. Deshalb ist es wichtig, das auch mal zu messen, am besten dann im Vollblut, weil im Serum nur ungefähr 1% des Magnesiums sich befindet. Und deshalb hat das Serum nicht so eine große Aussagekraft. Vollblutmineralanalysen machen auch für andere Mineralstoffe mehr Sinn als Serumanalysen, zum Beispiel auch für Zink. Ein Zinkmangel ist auch sehr verbreitet und sollte immer mal im Vollblut überprüft werden. Das ist ja ein ganz wichtiger Mineralstoff, zum Beispiel fürs Immunsystem, für die Zellteilung, für die Wundheilung. Und auch hier sind Veganer und Vegetarier oft betroffen von einem Mangel oder auch Personen mit Verdauungsstörungen können auch schnell einen Zinkmangel entwickeln. Auch Selen und Jod empfehle ich immer im Auge zu behalten, weil Deutschland einfach zu den Regionen gehört, in denen der Jod- und Selengehalt in den Böden sehr niedrig ist. Die sind beide ganz, ganz wichtig für die Schilddrüsenfunktion und fürs Immunsystem. Und es gibt auch viele Labore, die diese Vollblutmineralanalysen zusammen anbieten, also in denen dann Zink, Magnesium, Selen und auch noch viele andere Mineralstoffe gleich zusammen gemessen werden. Und manche komplexeren Analysen umfassen dann auch noch Schwermetalle, was auch ganz gut und empfehlenswert ist, weil man dann auch noch mal gucken kann, ob man eventuell entsprechende ausleitende Maßnahmen ergreifen kann, um diese Schwermetallbelastung dann wieder loszuwerden. Ein Wert, den wir auch sehr häufig messen und bei dem es sehr oft vorkommt, dass die Werte nicht optimal sind, ist der Omega-3-Index. Der gibt an, wie gut der Körper mit Omega-3-Fettsäuren versorgt ist, also mit EPA und DHA. Ein optimaler Wert liegt so bei 8% oder auch höher, aber bei vielen Menschen liegt er eben deutlich darunter, also eher so bei 4% oder noch weniger. Und ein niedriger Omega-3-Index wird mit einem erhöhten Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Entzündungen oder auch kognitive Beeinträchtigungen in Verbindung gebracht. Und auch da kann man dann gezielt supplementieren mit Omega-3-Fettsäuren aus Fischöl oder Algenöl, je nach Blutwert, und dann den Index eben verbessern. Je nach Ernährungsweise und individueller Lebensphase und Befinden kann man dann noch viele weitere Nährstoffe messen lassen. Das könnt ihr dann am besten mit einem erfahrenen Arzt oder Berater besprechen. Gerne natürlich auch mit uns, wenn ihr möchtet. Und es gibt auch sehr gute Bücher, die dabei helfen können, dass man sich selbst einfach damit gut genug auskennt, dass man weiß, was für einen selbst wichtig wäre zu messen. Zum Beispiel die beiden Bücher Nährstofftherapie von Dr. Elena Ofranos-Böckel kann ich da sehr empfehlen. Und neben den Vitamin- und Mineralstoffen gibt es dann noch viele andere Gesundheitsmarker, die man präventivmedizinisch mal messen könnte. Ganz besonders wichtig sind natürlich die Schilddrüsenwerte, wobei dann standardmäßig ja meistens nur das TSH gemessen wird. Aber das allein reicht eigentlich nicht aus, um ein vollständiges Bild der Schilddrüsenfunktion zu erhalten. TSH gibt immer nur Auskunft darüber, wie stark die Hypophyse die Schilddrüse zur Hormonproduktion anregt, aber nicht darüber, wie viel freies T3 und freies T4 im Blut tatsächlich vorhanden sind. Das sind so die beiden Hormone, das sind die aktiven Schilddrüsenhormone, die dann den Stoffwechsel direkt beeinflussen. Und in einigen Fällen ist auch das reverse T3 noch wichtig zu messen. Das ist die inaktive Form von T3, die blockiert, wie viel aktives T3 für den Stoffwechsel zur Verfügung steht. Und hohe RT3-Werte können dann auf eine gestörte Umwandlung von T4 zu T3 hinweisen, sind oft ein Zeichen dafür, dass ja, der Stoffwechsel gedrosselt ist, zum Beispiel aufgrund von Stress, Krankheiten oder anderen Belastungen. Und in solchen Fällen kann der TSH-Wert dann im Normbereich liegen, aber das FT3 niedrig und das RT3 schon erhöht sein, was dann auf eine suboptimale Schilddrüsenfunktion hinweist. Und auch die Antikörpertests wie TPO-Antikörper können sehr hilfreich sein, um Autoimmunerkrankungen wie Hashimoto zum Beispiel frühzeitig zu erkennen, die ja nicht durch das TSH alleine erkennbar sind. Und bei der Interpretation des TSH haben wir auch wieder das Problem mit dem Referenzbereich, der nicht dem Optimalbereich entspricht. Ein TSH-Wert von knapp 4 liegt zum Beispiel noch im Referenzbereich, aber ein so hoher Wert kann schon auf eine suboptimale Schilddrüsenfunktion hinweisen. Das heißt, es kann schon eine subklinische Unterfunktion vorliegen. Der Optimalbereich für das TSH liegt so zwischen 0,5 und 2,5, je nach Alter und Lebenssituation. Bei einem TSH-Wert von fast 4 können schon Symptome einer beginnenden Schilddrüsenunterfunktion wie Müdigkeit, Gewichtszunahme, Kälteempfindlichkeit oder auch depressive Verstimmungen auftreten, obwohl der Wert ja noch als normal gilt. Es ist also immer wichtig, die Referenzbereiche und Optimalbereiche zu unterscheiden und die individuellen Symptome in Kombination auch mit den Schilddrüsenwerten FT3 und FT4 genauer anzuschauen und nicht nur den TSH alleine. Um herauszufinden, ob eventuell ein erhöhtes Risiko für Stoffwechselerkrankungen besteht, gibt es noch andere Marker, die angeschaut werden könnten. Dazu zählen zum Beispiel der HbA1c-Wert, der uns langfristig Informationen über den Blutzuckerspiegel liefert, indem er dann den durchschnittlichen Blutzuckerspiegel der letzten 3 Monate widerspiegelt. Und der ist ein wichtiger Marker zur Früherkennung von Diabetes oder einer Insulinresistenz und wird auch häufig standardmäßig schon mitgemessen. Wir empfehlen immer noch zusätzlich auch den HOMA-Index mitbestimmen zu lassen als weiteren ganz wichtigen Marker zur Einschätzung der Insulinempfindlichkeit. Ein erhöhter HOMA-Index weist dann auf eine Insulinresistenz hin, die dann das Risiko für Typ-2-Diabetes stark erhöht. Und manchmal ist es so, dass im Langzeitblutzuckerwert HbA1c dann noch, dass der noch gar nicht so auffällig ist. Und wir haben halt die Erfahrung gemacht, dass dann der HOMA-Index manchmal schon früher ansteigt als der HbA1c und man dann in dem Stadium schon viel machen kann mit einer Ernährungsumstellung und einfach verhindern kann, dass sich eine Insulinresistenz zu einem manifesten Diabetes Typ 2 entwickelt. Oft werden ja auch die Lipidprofile zur Beurteilung des Herz-Kreislauf-Risikos mit herangezogen. Und hier ist es empfehlenswert, bei einem hohen LDL-Cholesterin auch das ApoB, also Apolipoprotein B, mitzumessen. Das gibt uns noch ein genaueres Bild davon, wie viele Lipoproteine im Blut zirkulieren, die dann das Risiko für Plaquebildung in den Arterien erhöhen können. Und dabei ist ApoB ein noch genauerer Indikator für das Herz-Kreislauf-Risiko als das LDL alleine. Sprich, selbst wenn der LDL-Wert erhöht ist, kann es vorkommen, dass das Herz-Kreislauf-Risiko gar nicht unbedingt so stark erhöht ist, wenn gleichzeitig der ApoB-Wert im Normal- oder im Optimalbereich liegt. Ein anderer wichtiger Marker ist das CRP, also das C-reaktive Protein. Das ist ein Marker für systemische Entzündungen, die häufig dann mit chronischen Erkrankungen wie Herz-Kreislauf-Erkrankungen oder auch Diabetes oder Autoimmunerkrankungen und anderen assoziiert sind. Das heißt, wenn man jetzt einen erhöhten CRP-Wert misst, dann kann das auf stille Entzündungen im Körper hinweisen, die langfristig schädlich sind. Auch Homozystein empfehlen wir gerne im Blick zu behalten. Das ist eine Aminosäure, die bei erhöhten Werten einen Risikofaktor für Herz-Kreislauf-Erkrankungen darstellt, weil erhöhte Werte zu Gefäßschäden führen können. Und hohe Werte können auch mit einem Mangel an B-Vitaminen in Verbindung stehen, sodass auch diese Vitamine dann am besten mal mitgemessen werden sollten, vor allem Vitamin B6, B12 und auch Folsäure. Und zur Überwachung der Lebergesundheit ist neben den klassischen Leberfunktionswerten auch der Fettleberindex sehr hilfreich. Der kann anhand von Parametern wie dem BMI, Taillenumfang, den Triglyceriden und Gamma-GT berechnet werden. Da gibt es so Formeln im Internet und da kann man dann das Risiko für eine nicht alkoholische Fettlebererkrankung erkennen. Oft sind nämlich die Leberwerte noch ziemlich gut im Normbereich, aber der Fettleberindex ist manchmal dann schon erhöht, sodass es sehr wahrscheinlich ist, dass schon eine Fettleber vorliegt. Und eine Fettleber kann ja dann ein Vorläufer für verschiedene Stoffwechselerkrankungen sein, auch für Typ-2-Diabetes und sollte dann eben durch eine Ernährungsumstellung und Lebensstilmaßnahmen rückgängig gemacht werden, damit solche Erkrankungen langfristig dann gar nicht erst entstehen. Und je nach Lebensphase, Geschlecht, Alter, spezifischem Befinden können dann noch ganz viele andere Werte interessant sein. Zum Beispiel für Frauen ab 40 sind die Hormone Progesteron und Östradiol interessant, weil sie dann schon lange vor Ausbleiben der Periode abfallen können und Beschwerden auslösen können, wie zum Beispiel verstärkte PMS-Beschwerden oder auch stärkere Blutungen, Gereiztheit, Schlafstörungen und so weiter. Und wenn man dann sieht, dass die Werte schon im Keller sind, dann kann man eben mit dem Gynäkologen schon mal über eine Substitution dieser Hormone nachdenken. Da nutzt man ja dann bioidentische Hormone, vor allem das Progesteron in der zweiten Zyklushälfte wird dann in dem Alter oft genutzt. Diese Hormonspiegel muss man auch selber bezahlen. Viele erfahrene Gynäkologen gehen da auch symptomorientiert vor. Das heißt, sie besprechen dann oft mit den Frauen genau die auftretenden Beschwerden, entscheiden dann, ob eine Hormontherapie sinnvoll ist, manchmal sogar ohne zwingend vorher eine Messung machen zu müssen. In manchen Fällen können dann Progesteron und Östradiol einfach so dosiert werden, dass sich einfach das Befinden merklich verbessert, selbst ohne vorherige Labortests. Bei Männern ist dann besonders das Testosteron ab einem gewissen Alter sehr interessant oder auch bei Beschwerden wie Müdigkeit, reduzierter Libido oder Muskelabbau ist es auch interessant, weil der Testosteronspiegel natürlicherweise dann mit dem Alter abnimmt. Und dabei unterscheidet man auch nochmal zwischen dem Gesamttestosteron und dem freien Testosteron, wobei das freie Testosteron die biologisch aktive Form ist. Und das freie Testosteron macht nur ungefähr so 1-3% des Gesamttestosterons auf, wird dann häufig separat gemessen, um die bioverfügbare Menge mal zu ermitteln. Das ist besonders für Männer mit Symptomen wie geringer Libido oder Muskelverlust dann sehr interessant, auch mal das freie Testosteron zusätzlich zum Gesamttestosteron zu messen, weil es eben, wie gesagt, die aktive Form ist, die dann tatsächlich dem Körper zur Verfügung steht und wirkt. Bei Männern sollte auch mal der PSA-Wert gemessen werden, also das prostataspezifische Antigen. Das sollte regelmäßig überprüft werden, weil das dann auf mögliche Prostataerkrankungen wie Prostatakrebs hinweisen kann. Das war jetzt ein kleiner Überblick. Auch wenn das einem schon mal sehr viel vorkommt, gäbe es eigentlich noch sehr, sehr viel mehr Werte, die eigentlich interessant sein könnten und die ich jetzt erstmal weggelassen habe, weil hier natürlich auch eine individuelle Herangehensweise ganz wichtig ist, weil ja jeder Mensch ganz unterschiedlich ist. Und deshalb sollte eben auch die Labordiagnostik auf jeden Einzelnen abgestimmt werden. Da spielen dann natürlich persönliche und auch familiäre Vorgeschichten eine große Rolle. Die Ernährungsgewohnheiten, sportliche Aktivitäten, aber auch Beruf und Umweltbedingungen, das Geschlecht, Alter und vieles mehr. Da könnte man dann zum Beispiel auch nochmal die Mitochondriengesundheit genauer analysieren mit Werten wie Coenzym Q10 oder L-Carnitin und Glutathion oder auch Aminosäureprofile können in vielen Fällen sehr spannend und aufschlussreich sein und noch vieles mehr, je nach individuellem Befinden und Situation. Ja, ich hoffe, dass euch das Video einen kleinen Einblick gegeben hat und euch vielleicht ein bisschen dabei helfen kann, eure Gesundheit auch selbst noch besser in die Hand nehmen zu können. Wer da noch tiefer einsteigen möchte, dem kann ich wirklich das Buch Nährstofftherapie von Elena Ofanas-Böckel empfehlen, weil da noch mal ganz viel Wissen drinsteht, was man sich dann selber aneignen kann. Wir stehen euch natürlich auch zur Verfügung für individuelle Beratung und auch in unserem Kurs Länger fit leben ist das Thema Labordiagnostik sehr präsent, neben vielen anderen Themen rund um einen gesunden Lebensstil, gesunde Ernährung und Maßnahmen für ein langes und gesundes Leben. Dann vielen Dank fürs Zuhören und bis bald vielleicht in einem anderen Video.